Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Moritz Küpper im Studio einen schönen guten Abend. Bei einer konzertierten Aktion geht es um eine verabredete oder aufeinander abgestimmte Aktion. In dem aktuellen Fall in Berlin geht es darum, dass Staat, Wirtschaft und Arbeitnehmervertretung gemeinsam Lösungen finden, wie den Menschen geholfen werden kann, und zwar im Kampf gegen steigende Preise. Und zwar ohne, dass die Inflation steigt. Heute das Treffen im Bundeskanzleramt, gleich Thema hier. Außerdem schauen wir, wie die Bundesregierung versucht, die Gasspeicher zu füllen. Das Ringen um eine Corona-Politik ist ein Thema dieser Sendung, in der wir auch ins Ausland schauen. In Frankreich bildet sich unter schwierigen Bedingungen eine neue Regierung. Und in Kopenhagen ist der Täter bei der Schießerei in einem Einkaufszentrum in die Psychiatrie eingewiesen worden. Ab 18.40 Uhr folgt dann unsere Sendung Hintergrund. Scheidung unmöglich. Frankreich und Algerien 60 Jahre nach der Unabhängigkeit. Nun aber direkt der Blick in die Hauptstadt. Konzertierte Aktion im Bundeskanzleramt. Doch die Ergebnisse sind überschaubar. Frank Capellan.
Wer konkrete Ergebnisse erwartet hat, wird heute enttäuscht. Erst im Herbst wollen Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeber erklären, ob und wie sie gemeinsam gegen die Inflation vorgehen werden. Schon vorab war der Kanzler allzu großen Erwartungen an das erste Treffen entgegengetreten. Nach der zweistündigen Runde betont Olaf Scholz:
Heute ist es darum gegangen, dass wir ein gemeinsames Verständnis für die Lage entwickeln, in der sich unser Land befindet. In den nächsten Wochen wird es darum gehen, Instrumente zu entwickeln und Wege zu finden, wie wir auf diese historische Herausforderung reagieren werden. Wichtig ist mir die Botschaft, wir stehen zusammen. Und wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger gut durch diese Zeit kommen.
Groß ist die Sorge, dass die Regierung allzu sehr die Lohnentwicklung in den Blick nehmen könnte. Die Gewerkschaften warnen vor einem Eingriff in die Tarifautonomie. Wir brauchen keine Ratschläge für tarifpolitisches Handeln, hatte IG Metall-Chef Jörg Hofmann schon vorab klargestellt. Aber auch Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger stellt im Beisein des Kanzlers klar, dass diese konzertierte Aktion nicht dazu führen werde, Tarifgespräche politisch zu beeinflussen. Schließlich seien Löhne derzeit kein Inflationstreiber.
Lohnerhöhungen verhandeln ausschließlich die Tarifvertragsparteien. Das passiert nicht im Kanzleramt. Die Politik kann aber dafür sorgen, dass von den Lohnsteigerungen, die die Tarifpartner verhandeln, mehr im Portemonnaie bleibt. Mehr netto vom Brutto heißt hier die Devise.
Dafür liegen nun einige Vorschläge auf dem Tisch, über die es in den kommenden Wochen zu beraten gilt. Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, erinnert im Deutschlandfunk an die Corona-Prämie. Auch die sei steuer- und abgabenfrei gewesen. Ähnlich könnten die Verbraucher auch jetzt entlastet werden.
Also man kann ja beispielsweise sich an der Corona-Prämie orientieren. Und 1.500 Euro brutto für netto würde, glaube ich, vielen Haushalten in der gegebenen Situation, gerade wenn jetzt die Nachzahlungen für die Heizung nach den Abrechnungen der Stadtwerke kommen, glaube ich, ein wichtiges Signal setzen.
Seitens der Gewerkschaften ist bereits ein Energiepreisdeckel ins Gespräch gebracht worden. Für eine Familie soll für den Grundbedarf ein bestimmter Preis garantiert werden. Wer mehr Energie braucht, muss mehr bezahlen. Die Bundesregierung steht diesem Vorschlag allerdings bisher eher ablehnend gegenüber. DGB-Chefin Jasmin Fahimi dürfte aber auch über diesen Vorstoß weiter diskutieren wollen. Sie betont heute, dass Arbeitnehmer wie auch Unternehmer unter den drastisch gestiegenen Energiepreisen zu leiden hätten.
Es geht um die Perspektive 2023 und es geht allen voran darum, jetzt alles zu unternehmen, um eine Rezession zu verhindern, Standorte zu stabilisieren, Wertschöpfungsketten zu erhalten und Beschäftigung zu sichern.
Dass Olaf Scholz mit der konzertierten Aktion auf ein Instrument zurückgreift, das erstmals 1967 unter dem sozialdemokratischen Wirtschaftsminister Karl Schiller angewendet wurde, sorgt bei der Union eher für Argwohn. Hört sich gut an, was der Kanzler da anstößt, aber es ist alles zu unkonkret. So bewertet CSU-Chef Markus Söder den heutigen Auftakt.
Man merkt, dass da eben drei Parteien um jeweilige Profile ringen und das gemeinsame Arbeiten in der Sache Sache, dass das ein bisschen zu kurz kommt.
Die Ampel will zunächst abwarten, wie die bereits beschlossenen Entlastungsmaßnahmen wirken. Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, höhere Heizkostenzuschüsse für Hartz-IV-Bezieher, die Abschaffung der EEG-Umlage, das Energiegeld. Einiges ist auf dem Weg. Das sind für eine vierköpfige Familie Entlastungen von etwa 1.000 Euro, lobt DGB-Chefin Fahimi. Was an weiteren Maßnahmen hinzukommen wird, wird in den kommenden Wochen diskutiert werden.
Frank Capellan berichtete aus Berlin über die Überlegungen gegen steigende Preise. Und ein Preis, der klettert seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, das ist der Gaspreis. Russland hat es ein Stück weit in der Hand, wie viel Gas wir bekommen in Deutschland. Die Bundesregierung will die Gasspeicher auch anderweitig befüllen, doch das wird immer schwerer. Jörg Münchenberg.
Trotz der extrem angespannten Lage auf dem Gasmarkt und bei einzelnen Versorgern bleibt zunächst weiter offen, ob und wie die Bundesregierung notfalls in die Bresche springen will. Zwar hatte Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende bestätigt, dass es derzeit Gespräche mit den in Not geratenen größten deutschen Gasimporteur Uniper über mögliche Staatshilfen gebe. Doch die seien noch nicht abgeschlossen, betonte heute die Sprecherin von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, Beate Baron, in der Regierungspressekonferenz. Immerhin habe das angeschlagene Unternehmen derzeit noch andere Optionen.
Es gibt noch eine bestehende Kreditlinie der KfW in Höhe von 2 Milliarden Euro gegenüber Uniper, die bislang noch nicht gezogen wurde. Also es gibt da sozusagen noch Liquiditätsmittel, die genutzt werden können.
Dennoch wird offenbar selbst eine mögliche Staatsbeteiligung an Uniper nicht ausgeschlossen. Zu wichtig ist das Unternehmen, das zugleich auch der größte Betreiber von Erdgasspeichern in Deutschland ist, für die hiesige Energieversorgung. Ebenfalls in der Ressortabstimmung ist zudem noch die neuerliche Änderung des Energiesicherungsgesetzes, damit der Bund bei einem Gasnotstand schnell und gezielt handeln kann. Nachdem der russische Gasriese Gazprom seine Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 inzwischen um 60% reduziert hat. Aber auch hier wollte sich Habecks Sprecherin heute noch nicht festlegen.
Daneben ist es so, dass aktuell Ressortabstimmungen zum Energiesicherungsgesetz laufen. Den kann ich jetzt nicht vorgreifen. Ich kann nur das Ziel beschreiben. Das Ziel ist es eben, sich zu wappnen für eine weiter angespannte Lage auf den Energiemärkten und den Instrumentenkasten gut zu füllen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Nach § 24 des Energiesicherungsgesetzes können Versorgungsunternehmen höhere Preise auch trotz langfristig geltender Lieferverträge weitergeben. Dazu müsste die Bundesnetzagentur allerdings formal eine erhebliche Reduzierung der Gasimportmengen feststellen, was bislang noch nicht geschehen ist. Weil es aber im Falle einer Aktivierung dieses Notfallmechanismus zu erheblichen Preisausschlägen für einzelne Kunden kommen dürfte, lautet nun eine Idee, die finanziellen Lasten solidarisch per Umlage auf alle Schultern zu verteilen. Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller warnte unterdessen davor, die von der Bundesregierung bereitgestellten 15 Milliarden Euro zur Befüllung der Gasspeicher könnten am Ende nicht ausreichen. Der Wirtschaftswoche sagte Müller, je weiter der Gaspreis steige, desto teurer werde es, die gesetzlichen Speicherziele für den Herbst noch zu erreichen. Bis zum 1. November sollen die deutschen Speicher zu 90% gefüllt sein. Derzeit sind es knapp 62%.
Jörg Münchenberg berichtete, und Sie haben es in den Nachrichten ja auch schon gehört, das Nachrichtenmagazin Spiegel meldet derweil, dass die Bundesregierung einen Schutzschirm für angeschlagene Energieunternehmen schaffen möchte. Schon in dieser Woche könnte damit dann der Energiekonzern Uniper übernommen werden. Und damit kommen wir um 18 Uhr und 18 Minuten zur aktuellen Lage in der Ukraine, wo sich die ukrainischen Truppen zurückziehen müssen und Russland auf dem Vormarsch ist. Marius Reichert.
Der russische Präsident Putin und sein Verteidigungsminister Shoigu lobten bei einem Treffen den Einsatz ihrer Truppen. Sie sollten sich nun ausruhen, sagte Putin bei dem im Fernsehen gezeigten Treffen. Beide kündigten an, dass Russland weiter in der Ukraine kämpfen werde. Mit der Einnahme von Lysychansk und der damit verbundenen Kontrolle über das ganze Gebiet Luhansk hat Russland eines seiner wichtigsten Kriegsziele erreicht. Militärexperten rechnen damit, dass russische Truppen nun im Gebiet Donetsk vorrücken. Als nächstes Ziel gelten die Städte Sloviansk und Kramatorsk. Dort sind die russischen Truppen nach ukrainischen Angaben bereits angekommen. Erste Angriffe wurden gemeldet. Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht trotz des Rückzuges seiner Armee die Region aber noch nicht als verloren an. Die Ukraine werde sich dank Taktik und mehr moderner Waffen aus dem Westen verteidigen können.
Marius Reichert über die aktuelle Lage in der Ukraine. Dort tobt also noch der Krieg. Doch in der Schweiz, in Lugano, ging es heute schon um die Zeit danach. Wiederaufbaukonferenz, von der aus auch ein Zeichen ausgehen soll. Katrin Hondl.
Flammende Reden und Appelle haben den Auftakt der Konferenz in Lugano geprägt. Gewohnt eindringlich und mit rhetorischer Wucht rief der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj dazu auf, sein Land beim Wiederaufbau zu unterstützen.
Restoring Ukraine means restoring principles of life, restoring the space of life.
Die Ukraine wieder aufzubauen bedeutet, die Grundfeste des Lebens wiederherzustellen, sagte Selenskyj. Den Raum allen Lebens, alles, was Menschen zu Menschen macht. Der Wiederaufbau der Ukraine sei die gemeinsame Aufgabe der gesamten demokratischen Welt, so der ukrainische Präsident. Und ganz ähnlich sagte es auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ihr Kampf ist auch unser Kampf. In Lugano gehe es jetzt darum, dass die Ukraine nicht nur den Krieg, sondern auch den Frieden gewinne.
The dream of a new Ukraine. Not only free, democratic and European.
Es geht um den Traum von einer neuen Ukraine, sagte sie. Nicht nur frei, demokratisch und europäisch, sondern auch grün und florierend. Ein Ort, an dem sich die goldene Generation der Ukraine endlich zu Hause fühlen kann. Dieser Traum führt uns hier zusammen. Es ist ein teurer Traum. Mindestens 750 Milliarden Dollar werden nötig sein, um das vom russischen Angriffskrieg zerstörte Land wieder aufzubauen, sagte Denis Schmyhal, der ukrainische Ministerpräsident in Lugano. Und er präsentierte auch gleich eine Finanzierungsidee, die allerdings ohne juristische Absicherung nicht ganz einfach in die Realität umzusetzen ist. Wir finden, sagte er, dass die eingefrorenen Vermögen russischer Oligarchen eine Hauptgeldquelle für den Wiederaufbau sein sollten. Die russische Führung hat diesen blutigen Krieg entfesselt und diese massive Zerstörung verursacht. Sie soll dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Die eingefrorenen russischen Vermögen belaufen sich auf 300 bis 500 Milliarden Dollar. Einige Länder hätten mit dem Konfiszieren schon begonnen, so Schmyhal. Laut englischer Übersetzung dankte er insbesondere Deutschland dafür. Lobende Worte gab es auch von der EU-Kommissionspräsidentin an die Ukraine. Seit den Massenprotesten auf dem Maidan im Jahr 2014 habe das Land große Fortschritte gemacht, sagte von der Leyen und nannte als Beispiel die Korruptionsbekämpfung. Europa habe eine besondere Verantwortung gegenüber der Ukraine und ein strategisches Interesse an ihrer Seite zu sein, so von der Leyen.
And this is why the European Commission has proposed.
Deshalb habe die EU-Kommission der ukrainischen Regierung vorgeschlagen, eine Wiederaufbauplattform zu errichten, um Investitionsbedarf zu ermitteln, Maßnahmen zu koordinieren, Ressourcen zu bündeln und natürlich, um eine ambitionierte Reformagenda zu unterstützen.
And of course in support of an ambitious reform agenda.
Simpel gesagt, es ist viel zu tun, sehr viel. Die Wiederaufbaukonferenz in Lugano ist nur der Anfang eines Prozesses, der Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern wird.
Katrin Hondl berichtete von der Wiederaufbaukonferenz in Lugano. Und auch in Bremen kamen heute internationale Gäste zusammen. Mehr als 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beraten diese Woche dort über die Rettung der weltweiten Korallenriffe. Zum Auftakt der Konferenz erneuerte Bundesumweltministerin Steffi Lemke ihre Forderung, 30% der Meeresfläche unter Schutz zu stellen. Sven Weingärtner.
Klare Forderungen der aus 80 Ländern angereisten Forscherinnen und Forscher, wie sich das Korallensterben aufhalten lässt, das erwartet Umweltministerin Lemke. Meeres- und Korallenschutz sei eine globale Aufgabe. Die Forderungen aus Bremen will sie Ende des Jahres bei der Weltnaturschutzkonferenz und der UN-Klimakonferenz einbringen.
Und hier erwarte ich, dass beschlossen wird, 30% der Meere bis 2030 unter Schutz zu stellen und insgesamt den Klimaschutz auf einen Pfad zu bringen, der uns die Chance lässt, dass ein Teil der Korallenriffe überleben kann.
Der Bremer Professor für marine Ökologie und Vorsitzender der Korallenriffkonferenz Christian Wild machte deutlich, dass nur wenig Zeit bleibt, um ein komplettes Absterben der Korallenriffe zu verhindern. Das gehe nur mit konsequentem Klimaschutz. Auch Fürst Albert II. War zur Korallenriffkonferenz in Bremen angereist. Der prominente Besucher hatte eine eindrückliche Warnung Warnung im Gepäck. Korallen müssten als eines der wichtigsten Ökosysteme unbedingt geschützt werden.
They help maintain the ocean.
Sie halten die Meere im Gleichgewicht. Wenn die Meere nicht gesund sind, ist es der Planet auch nicht. Und das wird auch für uns zur Gefahr.
We will be in danger as well.
Jede und jeder könne durch bewussten Konsum und klimafreundliche Verkehrsmittel etwas zum Schutz der Meere und damit auch der Korallen beitragen, so der Fürst.
Sven Weingärtner aus Bremen, wo die Corona-Inzidenz heute übrigens bei rund 740 lag. Im vergangenen Jahr lag der Wert um diese Zeit bei unter 10. Das Ganze, so scheint es, steht ein Stück weit stellvertretend für die Lage in ganz Deutschland. Und auch in der Politik wächst nun die Sorge vor einem weiteren Corona-Herbst. Gute Lage heute.
Die Bundesländer dringen auf schnelle Entscheidungen zum Corona-Instrumentenkasten. Die Bundesregierung dagegen betont, man liege gut in der Zeit. Am 23. September laufen die Teile des Infektionsschutzgesetzes aus, die die Anordnung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Sei es zum Schutz vulnerabler Gruppen, etwa in Pflegeheimen, sei es allgemein, zum Beispiel mit einer Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, oder seien es weitergehende Einschränkungen in Infektionshotspots. Seit die Sachverständigenkommission vor 5 Tagen ihre Bewertung der bisherigen Maßnahmen vorgelegt hat, laufen die Abstimmungen über eine Nachfolgeregelung zwischen dem Bundesgesundheitsministerium unter dem SPD-Politiker Karl Lauterbach und dem FDP-geführten Bundesjustizministerium. Lauterbach hatte kürzlich vor einem schweren Herbst gewarnt. Am Morgen riet der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki im Deutschlandfunk zur Zurückhaltung.
Ich glaube, wir werden mit dem Problem über den Sommer hinweg besser fertig, als Karl Lauterbach oder andere sich das momentan vorstellen. Vor allem die Befürchtung vor einer drohenden Herbstwelle teile ich nicht, weil ich glaube, wenn wir eine Sommerwelle haben, wird die Herbstwelle definitiv flacher werden, denn ansonsten würde die ganze Impfkampagne, unsere ganze Vorsichtsmaßnahme insgesamt keinen Sinn machen.
Mit den derzeitigen Corona-Varianten infizieren sich allerdings viele erneut. Trotzdem sprach sich Kubicki gegen Einschränkungen aus, die für alle gelten.
Weil wir werden das Problem nicht dadurch lösen, dass wir jetzt Geschäfte schließen, die Kinder nicht mehr in die Schulen bringen, uns alle wieder Masken aufsetzen. Denn noch einmal, die höchsten Infektionszahlen im März mit über 300.000 pro Tag hatten wir bei vollständig bestehender Maskenpflicht.
Damit geht er weiter als Bundeskanzler Olaf Scholz, der gestern betonte, die Maske werde in Herbst und Winter wieder eine Rolle spielen und auch weiter als anderer in seiner Kubickis FDP. Justizminister Marco Buschmann hatte mit Blick auf das Expertengutachten angekündigt, die Maskenpflicht in Innenräumen werde natürlich eine Rolle im Schutzkonzept haben. Dagegen hatte er scharfe Maßnahmen wie zu Beginn der Pandemie ausgeschlossen. Das tat am Abend in der ARD auch Bundeskanzler Olaf Scholz.
Ich finde schon, Schulschließung sollte es nicht mehr geben. Und ich glaube auch nicht, dass wir so einen Lockdown brauchen, wie wir ihn in den letzten Jahren mehrfach hatten.
Ein Lockdown werde nicht mehr nötig sein, betonte in der ARD auch Gesundheitsminister Lauterbach, der den Ländern, was die Schulen betrifft, allerdings offenbar Möglichkeiten lassen will.
Ich persönlich glaube, dass Schulschließungen nicht kommen müssen. Ich halte sie für sehr, sehr unwahrscheinlich. Sie wären dann das allerletzte Mittel. Aber sie kategorisch auszuschließen, da wäre ich vorsichtig, weil wir wissen ja nicht, welche Varianten kommen.
Im Gespräch ist auch die Möglichkeit, wieder Testpflichten anzuordnen. Wolfgang Kubicki will das nur in Einrichtungen wie Pflegeheimen. Wenn die Zahlen wieder stark steigen, könnten Zugangskontrollen wieder nötig werden, so dagegen der Gesundheitspolitiker der Grünen, Janosch Stahmen. Dann könne auch eine allgemeine Testpflicht sinnvoll sein. Wie er äußerte sich sein Kollege von der CDU, Tino Sorge, in der Zeitung Die Welt. Sorge wies darauf hin, dass die aktuellen Impfstoffe nicht vor einer Infektion schützten. Unterdessen fordern Amtsärzte, dass Analysen des Abwassers stärker für die Pandemiekontrolle genutzt werden. Bisher nehmen 20 Städte an dem Monitoring teil. Der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Niesen, plädierte gegenüber der Funke Mediengruppe dafür, dass sich alle Kommunen beteiligen. Mit geringem Aufwand bekomme man so ein Echtzeitlagebild der pandemischen Situation. Dass Abwasseranalysen eine größere Rolle spielen sollen als bisher, sieht auch ein Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett gerade auf den Weg gebracht hat.
Gudula Geuter berichtete. Und damit zu einer Nachricht vom Wochenende, die heute aber noch für Schlagzeilen sorgt. Denn die Berliner Humboldt-Universität hatte am Wochenende einen Vortrag über Gender und Geschlecht kurzfristig abgesagt, nachdem Initiativen dagegen Protest angekündigt hatten. Nun gibt es Kritik an diesem Vorgehen. Sebastian Engelbrecht.
Die Absage des Vortrags der Biologin Marie-Louise Vollbrecht hat Kritik hervorgerufen. Der Präsident des Deutschen Hochschulverbands, Bernhard Kempen, meint, die Berliner Humboldt-Universität habe damit der Wissenschaftsfreiheit einen Bärendienst erwiesen. Die Universität sagte Vollbrechts Vortrag ab, weil der Arbeitskreis kritischer JuristInnen und andere Gruppierungen zu Protest aufgerufen hatten. Im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin wollte Vollbrecht über dieses Thema referieren. Geschlecht ist nicht Geschlecht. Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt. Mittlerweile ist der Vortrag der Doktorandin im Spezialgebiet Verhaltensphysiologie im Internet auf YouTube zu finden.
Zwischen männlich und weiblich liegen ganz viele Übergangsstadien. Auch das ist inkorrekt. Es gibt nur männlich und weiblich. Es gibt aber, wie wir gelernt haben, bei den sekundären Geschlechtsmerkmalen einfach ja, verschiedene Stufen, die dann eine Varianz oder eine bimodale Verteilung zeigen. Aber das gilt nicht für das Geschlecht an sich.
Vollbrecht unterscheidet zwischen dem biologischen und dem sozialen Geschlecht, Gender. Mit ihren Thesen hatte Marie-Louise Vollbrecht schon vor der Veranstaltung Proteste hervorgerufen. Ihre These sei unwissenschaftlich, heißt es in einer Stellungnahme des Arbeitskreises kritischer JuristInnen an der Humboldt-Universität. Zudem halten die Kritiker ihre Aussage für menschenverachtend und queer- und transfeindlich. Es sei skandalös, dass die Universität einer transfeindlichen Referentin eine Bühne biete. Sie vertrete eine überkommene biologistische und starr zweigeschlechtliche Sichtweise, meint eine Sprecherin des Arbeitskreises. Die Humboldt-Universität sagte den Vortrag ab, weil sie fürchtete, die Sicherheit nicht mehr gewährleisten zu können und dass die Situation eskalieren könnte. Sprecher Boris Nitsche wies darauf hin, dass eine Demonstration und eine Gegendemonstration angekündigt gewesen seien. Auch Bundeswissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP kritisiert die Absage von Vollbrechts Vortrag. Es dürfe nicht in der Hand von Aktivisten liegen, welche Positionen gehört werden dürften und welche nicht, sagte die Ministerin.
Sebastian Engelbrecht berichtete und damit schauen wir ins Ausland. In Frankreich steht Präsident Emmanuel Macron vor einer großen Herausforderung. Er muss eine Regierung bilden und das unter schwierigen Mehrheitsverhältnissen. Aus Paris, Christiane Kess.
Präsident Emmanuel Macron eröffnet den ersten Ministerrat der neuen Regierung mit ernsten Worten. Es sei eine außergewöhnliche Zeit, sagt er, an die neuen Ministerinnen und Minister gewandt. Das erfordert von der Regierung große Durchsetzungskraft und Ehrgeiz, denn unser Land braucht Reformen und Wandel. Ihre Politik muss in den kommenden Jahren verantwortungsvoll sein, um anspruchsvolle Kompromisse zu schließen. Das müssen Sie aushalten. Macron verweist darauf, dass keine anderen Parteien als die aus dem eigenen politischen Lager der Regierung angehören wollten. Premierministerin Elisabeth Borne hatte dies in Gesprächen der letzten Tage eruiert. Künftig muss die Regierung also jedes Gesetz, dem die Abgeordneten der Nationalversammlung zustimmen müssen, eine absolute Mehrheit schmieden. Das neue Kabinett geht unterdessen an die Arbeit. Dessen Politik als Regierungssprecher zu erklären, ist künftig die Aufgabe von Olivier Véran. Als Gesundheitsminister hat er das Land in den vergangenen 2 Jahren durch die Pandemie gelenkt. Man müsse sich fragen, warum die Französinnen und Franzosen gegenüber der Politik ein so großes Misstrauen hegen, sagt Véran, mit Blick auf die niedrige Wahlbeteiligung bei der Parlamentswahl und dem Verlust der absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung für die Macronisten. Diesem Gefühl einer Kluft müssen wir mit Klarheit begegnen. Wir müssen unser Handeln verständlich machen. Unverständlichkeit bringt niemandem etwas und schon gar nicht der Demokratie. Es liegt mir sehr viel daran, ehrlich und direkt im Dienste der Französinnen und Franzosen zu sprechen. Nicht mehr Teil der Regierung ist Damien Abad, Ex-Minister für Solidarität und Menschen mit Behinderung. Seit Wochen wird über Vergewaltigungsvorwürfe gegen Abad diskutiert. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft. Er verlasse das Ministerium mit großem Bedauern, sagt Abad. Ich werde mich unablässig verteidigen, bis die Justiz meine Unschuld bestätigt. Ich werde gegen diese unheilvolle Bewegung kämpfen, die die Unschuldsvermutung auf die hinteren Ränge verbannt und aus der Verleumdung eine fürchterliche politische Waffe mit boshafter Absicht macht. Abads Nachfolge tritt Jean-Christophe Combes an, bisher Chef des französischen Roten Kreuzes. Auch andere Ministerposten übernehmen eher unbekannte Gesichter. Es gebe im neuen Kabinett zu wenige politische Schwergewichte, wird bereits kritisiert. Pierre-Henri Dumont, Abgeordneter der oppositionellen Republikaner, meint: Diese Regierung macht mehr den Eindruck, als sei sie am Ende ihrer Amtszeit als am Anfang. Es gab interne Absprachen bei den Macronisten und sie haben kaum mehr Ressourcen. Man hat Minister wieder zurückgerufen, die schon weg waren, und es gibt keinen einzigen großen Namen. Man hatte uns doch eine Regierung der nationalen Einheit versprochen oder kompetente, bekannte Personen, aber die gibt es gar nicht. Manon Aubry, Abgeordnete des Europäischen Parlaments der radikal-linken Partei La France Insoumise, bemängelt, es gebe in der neuen Regierung keine Gleichberechtigung von Männern und Frauen, obwohl die Ministerposten paritätisch besetzt sind. Zwei Drittel der wichtigsten Ministerien leiten Männer. Bei den Staatssekretären am unteren Ende der Hierarchie sind wiederum 9 Frauen und nur ein Mann. Auch generell gibt es eine Rückkehr zum Konservativen. Ich glaube, diese Regierung ist ein großer Rückschritt. Die Gescheiterten machten weiter, kritisiert Marine Le Pen, Fraktionsvorsitzende des extrem rechten Rassemblement National auf Twitter. Der Präsident missachte schon wieder das Urteil der Wähler und den Wunsch der Franzosen nach einer anderen Politik.
Christiane Kess berichtete aus Frankreich, und damit der Blick in die USA, wo ja der Tod, die Umstände des Todes von George Floyd im Mai 2020 viele erschüttert haben. Doch noch immer ist Polizeigewalt gegen Schwarze dort ein allgegenwärtiges Thema. Nun sorgt ein Fall aus Ohio für Fassungslosigkeit. Thorsten Teichmann.
Das Video, das die Polizei in Ohio veröffentlicht hat, endet, als die Beamten auf Jalen Walker schießen. Die Rettungskräfte zählen später 60 Schusswunden am Körper des getöteten 25-jährigen schwarzen Amerikaners. Warum offenbar noch nicht alle beteiligten Polizisten eine Woche nach der Tat befragt worden sind, ist Ken Ebano ein Rätsel. Ebano ist einer der Anwälte der Familie von Jalen Walker. Eine Woche ist vergangen. Die beste Zeit, um Zeugenaussagen aufzunehmen, ist genau nach der Tat. Es ist kein guter Zeitpunkt, Zeugenaussagen aufzunehmen, nachdem jemand Gelegenheit hatte, sich das Video Bild für Bild in Zeitlupe anzusehen und sich dann an die Ereignisse erinnert.
To watch the video frame by frame in slow motion and then remember the events afterwards.
Say his name!
Wieder spricht Amerika über Polizeigewalt. Wieder gibt es Proteste. Einige hundert Demonstranten gingen in der Stadt Akron auf die Straße, nachdem die Polizei Videos veröffentlicht hatte. Und wieder war eine Verkehrskontrolle offenbar der Ausgangspunkt, erklärte der lokale Polizeichef Steve Milet. Was eine routinemäßige Verkehrskontrolle sein sollte, wurde zu einer Verfolgung. Bei der Verfolgung durch die Polizei, bei der Auffahrt auf eine Schnellstraße, habe Jalen Walker Schüsse während der Fahrt abgegeben, sagte Mylend auf einer Pressekonferenz gestern.
It went from being a routine traffic stop to now a public safety issue.
He's slowing down here, slowing down.
Auf dem Polizeivideo aus der Nacht des 27. Juni ist zu sehen, dass Beamte den 25-Jährigen schließlich zu Fuß verfolgen. Polizisten hätten ausgesagt, Jalen Walker sei mit einer Skimaske verhüllt gewesen und habe dann eine Position eingenommen, als wolle er auf Beamte schießen. Ein zweiter Anwalt der Hinterbliebenen, Bobby DiCello, sagte auf einer Pressekonferenz, das sei falsch. Sie wollen aus ihm ein maskiertes Monster mit Waffe machen. Das war uns klar. Aber ich will dem Polizeichef danken, dass er erklärt hat, als Jalen erschossen wurde, mit 90, 60 oder wie viel Schuss auch immer, war er unbewaffnet. Eine Waffe wurde offenbar später in Walkers Auto gefunden.
Thorsten Teichmann berichtete aus den USA. Und damit schauen wir nach Dänemark. Nach den Schüssen in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen weist die zuständige Richterin den mutmaßlichen Täter in eine Psychiatrie ein. Michael Weidemann.
Der mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Däne, war unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen worden. Dabei leistete er keinen Widerstand. Mit einem Gewehr und einem Messer bewaffnet, war er am frühen Sonntagabend durch das Einkaufszentrum am Rande eines Konzerthauses geirrt, hatte zunächst einige Besucher angesprochen und dann auf sie geschossen. Wahllos, wie Kopenhagens Polizeichef Søren Thomassen erklärt.
Vores vurdering her nu, det er,
Nach unserer Einschätzung handelt es sich um Opfer, die dem Täter zufällig begegnet sind. Es ging weder um das Geschlecht oder etwas Ähnliches. Nach den bisherigen Ermittlungen handelte der Täter allein. Er habe psychische Probleme gehabt und sei in der Vergangenheit auch schon psychiatrisch behandelt worden, so Thomassen. Laut dänischem Fernsehen soll er kurz vor der Tat versucht haben, eine Krisenhotline für Patienten zu kontaktieren. Derweil ist es den Ärzten gelungen, zwei der schwer verletzten Opfer außer Lebensgefahr zu bringen. Eine Person befinde sich noch in kritischem Zustand, so der behandelnde Mediziner am Kopenhagener Reichshospital.
Aus Dänemark der Bericht von Michael Weidemann zum Abschluss dieser Sendung. Hier folgt gleich, wie eingangs gesagt, unser Hintergrund und ab 19.05 Uhr dann unsere Kommentare für den heutigen Tag. Unter anderem gedämpfte Erwartungen, der Auftakt der konzertierten Aktion und ein Marshallplan für die Ukraine, die Wiederaufbaukonferenz in Lugano. Außerdem sind die proeuropäischen Proteste in Georgien dann Thema. Das alles, wie gesagt, ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und damit enden diese Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.